Ich begrüße euch ganz herzlich diesen Freitagabend zum Jetzt TV Live-Chat, heute mit Jens Marionette. Ich freue mich schon auf die Interaktionen, die es geben wird, und haltet eure Fragen nicht zurück, sondern stellt sie schön in den Chat. Tschüss und viel Vergnügen alle.
Ja, vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen zum Live-Chat. Vielen Dank an Jetzt TV und alle Mitarbeiter. Ja, schön wieder hier zu sein. Ja, so an allgemeinen Texten, so Einleitungstext, da fällt mir immer so wenig ein, außer dass ich euch gerne aufrufen möchte, jetzt über die Veranstaltung hier hinaus könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten, wenn ihr mögt. Auf meinem YouTube-Kanal bei der Kanalinfo und auch bei meinem Instagram-Account ist in der Info meine E-Mail-Adresse vorhanden. Die könnt ihr nutzen, um eine Terminanfrage für ein Gespräch zu stellen. Völlig unverbindlich und kostenfrei. Wenn ihr mögt, einfach eine Mail schicken, anfragen, wann können wir sprechen, also einen Termin vorschlagen und das kann ich dann auch in der Regel immer kurzfristig einrichten. Freue ich mich immer sehr drüber, bin gerne für euch da. Ja, es geht hier wie immer um Advaita, um Selbsterforschung, Selbstverwirklichung, Erleuchtung, Erwachen, den spirituellen Weg. Ja, den Weg zum Frieden, zum inneren Frieden, zum bedingungslosen Glück, wie auch immer man das nennen mag. Alles rund um dieses Thema ist hier herzlich willkommen. Auch muss nicht unbedingt eine Frage sein. Ihr könnt auch Dinge hier einfach teilen mit uns. Und ich sage dann eben was dazu oder auch nicht. Meistens sage ich was dazu dann. Ja. Hab keine Scheu, kann euch nur einladen, euch zu beteiligen im Chat oder auch hier per Kamera und Mikrofon könnt ihr euch auch verbinden, wenn ihr mögt. Ja, ist mir immer alles sehr recht und gibt keine dummen Fragen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, genau. Bei mir gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ja, dieser, wie soll ich das ausdrücken, veränderte Bewusstseinszustand, der jetzt seit 2 Jahren so vorherrscht, der verändert sich auch nicht mehr, hat sich auch noch nie verändert. Also das ist jetzt irgendwie so, wenn ich mich versuche zu erinnern, wie das früher mit dem Ego war, so, also dann ist einfach klar, dass das schon immer so, dass ich eigentlich das schon immer war. Nur dass ich früher geglaubt habe, ich wäre irgendwie so eine Person, ich wäre so ein Mensch. Damit hatte ich mich identifiziert und das nennt man das Ego. Ja, aber dieses reine bedingungslose Bewusstsein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, bedingungsloses, absolutes Gewahrsein, das war ich schon immer. Und das war einfach nur so überdeckt oder es war im Grunde eigentlich das, was immer da war, was alles gewahrt hat. Nur wurde das Hauptobjekt, also meine Person, die also jeden Tag in diesem absoluten Gewahrsein natürlich aufgetaucht ist, morgens beim Aufwachen und auch dann in den Traumzuständen auch vorhanden war, so ein Traum-Ich dann, das sind ja alles immer diese, ja, Zustände, wo Erscheinungen sind und die Identifikation mit der Haupterscheinung, mit der eigenen Person, die bildet eben das Ego. Und das steht dann ständig im Vordergrund. Und so hatte ich völlig vergessen, dass ich eigentlich das absolute Bewusstsein bin, welches bedingungslos ist und welches keinen Anfang und kein Ende hat. Und als ich das zum ersten Mal oder zum zweiten Mal war es, zum zweiten Mal in einer Ekstase, das war glaube ich 1989, realisiert habe, auch in einem Traum nachts, das war ganz lustig. Da habe ich dann gedacht, da habe ich mich als Bewusstsein geträumt, als absolutes Bewusstsein. Und habe dann so im Traum gedacht, wieso habe ich das bloß vergessen, dass ich das bin? Wie konnte ich das nur vergessen? Und das war so auch so ein Gefühl von Zeitlosigkeit und Ewigkeit. Ja. Naja, nur so ein kleiner Ausflug nochmal in die Vergangenheit. Kein Mikro, kein, ich kann dich nicht hören gerade.
Da kommt auch schon die erste Frage rein. Mana sagt, lieber Jens, wie, wann, wodurch ist der Shift bei dir geschehen? Hat sich dein Alltag verändert seitdem?
Ja, danke für die Frage. Ja, das war also die endgültige. Ich habe mehrere dauerhafte Veränderungen erlebt. Und zwar ging das so 1988 los. Da fing das Ganze an mit dieser Initiation damals, als ich meinem Guru begegnet bin. Und das wurde alle 12 Jahre wurde sozusagen das Ego so subtiler, könnte man sagen. Und dann so, um die Regel nochmal zu brechen, war dann der letzte Abschnitt nur noch 10 Jahre. Da war dann nach 10 Jahren, also vor 2 Jahren, war das dann erreicht, dieser Zeitpunkt. Ja, da bin ich eigentlich nur abends eingeschlafen und morgens wieder aufgewacht. Und am nächsten Morgen war vollkommen klar, dass es eigentlich schon immer so war und dass dieses, was ich vorher als Ego erlebt hatte, dass das überhaupt nicht da gewesen war im Grunde. Also das war so völlig, ja, völlig verrückt eigentlich so, weil nichts passiert war eigentlich. Also ich habe so ein religiöses Fest mitgefeiert, Shivaratri vom Hinduismus, und das habe ich dann auf meine Weise gefeiert. Und ja, dann hatte das Gefühl, ich habe also so alles vermasselt. Und ja, bin dann so ziemlich, ja, hatte noch ein bisschen gefeiert mit Rotwein und noch anderen Sachen, Pizza und so weiter. Und ja, dann bin ich ziemlich K.O. eingeschlafen, ziemlich angetrunken so. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, war eigentlich klar, dass es schon immer so gewesen war, alles. Und das ist, ich kann das auch nicht in Worte fassen. Es ist so, äußerst subtil, es ist alles unmittelbar. Also so kann ich es am nächsten beschreiben. Alles und ich selbst auch. Also alles ist so unmittelbar. Also auch was ich sage und was ich tue, da ist keine Kontrolle in dem Sinne da. Das hört sich jetzt fürchterlich an, gefährlich, aber ich funktioniere ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Aber da ist keine Kontrollinstanz mehr, die da meint, irgendwas zu kontrollieren. Das läuft einfach alles so. Das ist so eine Unmittelbarkeit, so habe ich das empfunden, so eine Direktheit. Alles wird so direkt wahrgenommen, auch als das, was ich selber bin. Also das ist so, ja, ich sehe mich überall selbst in gewisser Weise, nicht als Person natürlich, sondern als das Absolute eben. Das sehe ich überall. Also in allem, durch alles, da ist nichts von ausgeschlossen. Und das ist jetzt seit 2 Jahren so. Und ja, davor ging eben so eine 34-jährige Suche voraus. 34 Jahre lang war ich da mit meinem Guru in Verbindung sozusagen. Und dieser Prozess mit meinem Guru, der eigentlich nur darin bestand, dass ich einfach nur an ihm festgehalten habe. Also ich habe einfach nicht losgelassen, nicht locker gelassen sozusagen. Und habe aber ansonsten kaum was gemacht eigentlich so. Ich habe eigentlich, wenn man jetzt mal von tantrischen Praktiken mal absieht, mit psychedelischen Drogen habe ich eine Zeit lang also tantrisch betrieben, Ekstasen erforscht und erzeugt und so weiter. Wenn man davon mal absieht, hatte ich eigentlich keine spezielle spirituelle Praxis. Mein Weg war eigentlich so ein bisschen von allem. Selbsterforschung, Bhakti-Yoga und tantrische Praktiken eben auch spielten auch eine Rolle. Ja. Und wie gesagt, ich funktioniere ganz normal und gleichzeitig ist nichts mehr normal. Also da ist kein Ziel mehr jetzt seit 2 Jahren da. War für den Restverstand, der noch immer da irgendwie noch im Schädel ist, irgendwie der ja auch noch funktioniert, schwer zu schlucken, die Pille, dass da keine Ziele mehr sind. So, das ist manchmal fühlt sich das sehr langweilig an alles. So, weil ja, es ist einfach, weil alles ist irgendwie schön, was so passiert, aber nichts Spezielles muss passieren. So erlebe ich das jetzt. Und wenn ich was mache, dann freue ich mich darüber, dass ich das mache. Und wenn ich nichts mache, freue ich mich darüber, dass ich nichts mache. Es gibt keinen speziellen Grund für irgendwas. Ja, und das macht mal so ein bisschen für das Denkvermögen so, dann sitzt man da manchmal so, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens noch irgendwie? Ja, ich habe mein Leben lang im Prinzip nach Erleuchtung gesucht und als das dann vor 2 Jahren endgültig irgendwie zusammengebrochen ist, die Suche, oder aufgehört hat, kann eigentlich nur sagen, es hat aufgehört irgendwie. Dieses Suchding, das ist irgendwie in dieser Nacht gestorben, zusammen mit dem noch was an noch Zeugenego damals da war bei mir. Und das ist nichts, was ich gemacht hätte oder so. Es ist einfach passiert. Nach 34 Jahren den Weg zu gehen, dieser intensiven Suche, ist das irgendwie wie so ein reifer Apfel vom Baum gefallen. So kann ich das eigentlich beschreiben.
Hey, Spiritual Audiobook sagt, lieber Jens, kannst du den Unterschied beschreiben zwischen dem Beobachten von den Gedanken und dem Ankommen bzw. dem bedingungslosen Gewahrsein und was auf dem Weg dahin passieren kann?
Ja, danke für die Frage. Ein bisschen habe ich es ja eben schon beschrieben, so. Das ist natürlich bei jedem Menschen auch anders. Bei mir fing es, wie gesagt, mit einer Initiation an, mit einer Begegnung mit einem indischen Guru, Satya Sai Baba. Und da habe ich in einer, man könnte sagen, auch durch Gnade ausgelösten Ekstase, so, oder Segen, es ist eine Art Segen gewesen, da konnte ich für eine kurze Zeit, das fühlte sich nicht besonders lang an, so, obwohl es irgendwie da in dem Moment keine Zeit da war irgendwie, aber es fühlte sich eher nur nach ein paar Minuten an oder Sekunden. Ich kann es schwer sagen. Ja, wo ich eben, wo mir, ja, man könnte sagen, bewiesen wurde, dass Gott existiert, und zwar, dass Gott das Einzige ist, was existiert, und dass ich nicht verschieden davon bin. Also da war ja nicht ich, da war nicht diese Person da oder der Körper oder sowas. Da war nur das eine Göttliche und das war ich komplett, hundertprozentig. Und da war auch nichts anderes. Also wirklich eines und ein zweites. Und im nächsten Moment bin ich dann explodiert in alle Richtungen, wie so ein Urknall habe ich das erlebt. Und ja, das war ein Gefühl von gigantischer Ekstase, Glückseligkeit, Allmachtsgefühlen. Was man sagt, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So kann ich, ja, das passt ganz gut, so. Ja, und dann bin ich auch, also, dann war die 6 Tage zu Ende. Und, ich habe dann festgestellt am nächsten Morgen, ich bin genau derselbe noch wie vorher. Und dann wusste ich eben, dass das eigentlich nur so eine Art, da kam auch in dieser, Ekstase kam eine Todesangst auf. Und dann, ebbte dieses Erlebnis ab. Und dann war mir klar, da irgendwas ist da noch nicht vollständig durchgelaufen. Und dann war ich natürlich auf der Suche und wollte, dieser Prozess, ja, abgeschlossen wird irgendwann. Und dann wusste ich aber nicht wie. Und dann folgte eben diese 34 Jahre der Suche, wo ich eben danach gesucht habe, dass sich das manifestiert. Und dann, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wurde alle 12 Jahre, wurde das Ego subtiler. Das war immer begleitet von so einem absoluten Freiheitsgefühl dann immer, wenn das passierte. Das war eine totale Glückseligkeit, manchmal anhaltend über mehrere Monate. Zum ersten Mal im Jahr 2000, dann nochmal im Jahr 2012 war es nicht ganz so auffällig mehr, weil da war der Unterschied zwischen zwei subtilen Egos, also es ging halt zuerst ins Ich Bin. Also früher, ich habe mich von 1988, also beziehungsweise von meiner Geburt an, beziehungsweise von meinem jugendlichen Ego, muss ich, oder kindlichen Ego, als das angefangen hat, muss ich ja sagen, von da bis 1988, bis zum Jahr 2000 war ich eigentlich voll grobstoffliches Ego. Also ich war voll identifiziert mit dem Körper. Das war 100% klar, dass ich dieses Ding bin, dieser Körper bin. Das habe ich nie in Frage gestellt. Und erst dann ab 1988, als ich mich mit diesen fernöstlichen Weisheitslehren beschäftigt habe, Damals fing das so an, Zen-Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Erst da habe ich das Ganze hinterfragt dann. Und bin aber natürlich noch, auch nach dieser Ekstase, wo der Weg eigentlich begonnen hat, bin ich nach wie vor natürlich noch in diesem grobstofflichen Ego geblieben und habe das dann auch als, wie soll man sagen, so als teilweise recht unangenehm empfunden, weil ich ja immer wusste, dass da stimmt was nicht. Ich hatte es halt seit der Initiation erlebt, dass ich das eigentlich gar nicht bin und dass ich jetzt was anderes erlebe, und das ist natürlich eine Dissonanz gewesen, und dann habe ich immer danach gesucht, dass es dauerhaft wieder so ist wie in der Ekstase, was aber nicht passiert ist. Und dann im Jahr 2000 war plötzlich so ein Ding, von einem Moment auf den anderen war ich plötzlich nicht der Körper, der da ist, sondern ich war das Bewusstsein, in dem der Körper erscheint. Also im Wachbewusstsein natürlich nur. Und fühlte mich dann auch noch, also ich war dieses Ich-Bin-Bewusstsein dann, und im Wachzustand, ja, beziehungsweise vom Tiefschlaf fühlte ich mich noch unterbrochen. Also da der war, also das war nicht so ein Kontinuum, wie ich es dann ab 2012 erlebt habe. Das ging dann von, also eben ins, also wie gesagt, von 2000 bis 2012 war es quasi die Ich-Bin-Phase. Und dann war es die Gewahrseinsphase, könnte ich sagen, ab 2012. Da war dann das Gefühl vorherrschend, ich bin ununterbrochen. So, da war so ein Gefühl von Kontinuität da. Also zwar nicht so, ich habe das nicht als bewussten Tiefschlaf empfunden damals, aber ich war zumindest nicht mehr durch den Tiefschlaf unterbrochen. Also ich hatte das Gefühl, ständig zu existieren als Gewahrsein. So. Ja, das war dann ab 2012 vorherrschend, und das war, könnte man sagen, vom Ich Bin zum Ich Bin der Zeuge. Und diese Differenz vom Ich Bin zum Ich Bin der Zeuge war nicht ganz so krass mehr. Also der heftigste Unterschied war im Jahr 2000. Bei diesem ersten Schiff vom grobstofflichen zum feinstofflichen Ego. Und dann vom feinstofflichen Ego zum kausalen Ego, also zum Zeugenego, war es dann sehr subtil, aber trotzdem klar bemerkbar. Und was mir eben am meisten aufgefallen ist, ist, dass dieses Zeugenego eben permanent sich als permanent erlebt schon. So. Und aber trotzdem war ich noch so getrennt. Also die meiste Zeit fühlte ich mich getrennt vom Bezeugten. Deswegen spricht man ja auch vom Zeugenego, weil es ja noch sich getrennt fühlt. Es unterscheidet noch zwischen Zeuge und Bezeugtem, also zwischen Subjekt und Objekt. Und da ich ja wusste von der vom Advaita-Konzept, dass alles eins ist letztlich, dass es eigentlich keine zwei gibt, wie das Wort ja sagt, Advaita, nicht zwei, wusste ich, dass das irgendwie noch nicht der Weisheit letzter Schluss war. So, ja, und in der Zeit fing dann 2014 meine psychedelische Suchphase an, wo ich dann mit psychedelischen Drogen diese höheren Bewusstseinszustände erforscht habe, ganz regelrecht systematisch, könnte ich sagen. Also ich habe das nicht aus reiner Genusssucht gemacht. Natürlich hat mir das auch viel Spaß gemacht, mit diesen Substanzen zu experimentieren, aber es war eben auch gefährlich und sind auch so manche schief gegangen. Nichtsdestotrotz war es eben mein Weg. Ich möchte dafür keine Werbung machen. Aber es war mein Weg, und ich habe auf die Weise, weil ich mir war klar, ich muss die höhere, diese kausale Welt, also ich bin da geprägt von meinem Mantra, Gayatri-Mantra, das spricht von drei Welten, grobstoffliche, feinstoffliche und kausale Welt. Und mir war klar, dass ich jetzt die kausale Welt, also diese feinstofflichste, könnte man sagen, diese subtilste Welt von allen dreien, dass ich die jetzt erforschen sollte. Und dann wusste ich nicht, ja, wie und wo beginnen jetzt, wie soll ich das erforschen? Meditation war noch nie so meine Richtung gewesen. Und da habe ich mir gesagt, dann will ich doch nicht sterben, ohne LSD probiert zu haben. Und dann fing das dann damals an. Naja. Ich möchte aber nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass das irgendwie Erleuchtung bringt oder so. Das tut es nicht. Man kann mit psychedelischen Substanzen, aber auch mit anderen Meditationstechniken oder tantrischen Meditationstechniken, kann man natürlich ekstatische Erlebnisse erreichen, Durchbruchserfahrungen, die man auch Erwachenserfahrung nennen könnte, aber eine Erfahrung ist nicht endgültige Befreiung. Also diese vorübergehenden Durchbrüche sind immer nur temporär. Aber sie sind eben auch wichtig gewesen, weil sie eben einen langsamen Transformationsprozess eben begleiten, der einen immer mehr dahin bringt, dass man immer mehr realisiert, dass man bereits das ist, was man sucht. Und das war bei mir so ein relativ seichter, fließender Übergang über viele Jahre, dass ich immer mehr merkte, je mehr spirituelle Erfahrungen ich gemacht habe, desto mehr wusste ich eigentlich, dass ich das schon bin, was ich suche. Und so kam es dann eben auch vor 2 Jahren dazu, dass die Suche dann irgendwann versiegte, weil es dann vollständig klar war auf einmal, dass ich das schon bin, was ich immer gesucht hatte. Ich hatte eine falsche Erwartung. Denn diese Initiationsekstase 1988, die hat bei mir so den Eindruck hinterlassen, ja, Erleuchtung muss denn ja so bombastisch sein. Da muss man ja ständig in Ekstase, in Dauerekstase sein und so, was natürlich gar nicht stimmt. Und da hatte ich immer sowas erwartet. Und das passierte aber nicht. Und stattdessen passierte diese Stille, die immer klarer wurde, dieses reine Bewusstsein oder reines Gewahrsein. Das wurde immer klarer. Und das war so völlig unspektakulär. Und diese, also so, wie soll man sagen, so 1000 singende Engel und so und oder Engelshafen und so gab es dann nicht. So. Es war sehr das eigentliche, und das muss ich auch noch dazu sagen, vor 2 Jahren, dieser letzte Schritt, der war auch eigentlich sehr subtil, aber der war so krass auch, dass ich da wirklich mehrere Wochen brauchte, um das überhaupt nur ansatzweise zu verarbeiten. Dieses völlige, ja, dieses völlige Loslassen von, das war alles los, also Streben gab es nicht mehr, Ziele gab es nicht mehr. Und das war ganz schön, ja, das war sehr befreiend, aber auch gleichzeitig so ein bisschen komisch, weil dann wusste ich nicht mehr, am Anfang wusste ich echt nicht, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen. Und naja, dann hatte ich noch 2 Jahre, ja, ich wusste, dass mein Weg so in so 12er-Zyklen läuft und dann waren ja noch 2 Jahre über und dann habe ich mir gesagt, ach naja, die 2 Jahre nimmst du jetzt nichts großartig vor jetzt und wartest mal ab, wie sich das entwickelt. So nach dem Motto, verarbeite das erstmal so, bevor du jetzt großen Fass aufmachst. Weil ich dann am Anfang so Ideen dann wieder hatte, ja, jetzt, Mensch, da musste ich doch jetzt endlich mal mehr Satsang geben und ich musste mal mehr machen und so. Und habe mir aber dann gesagt, nee, also erstmal noch nicht. Naja, und jetzt so nach 2 Jahren, wo ich an sich so merke, jetzt, ja, jetzt bin ich auch gerne in der Öffentlichkeit so. Also ich bin auch jetzt viel aktiver dieses Jahr so, war ich sehr viel unterwegs, auch in der Stadt und so, immer hier, also draußen auch sehr viel, mit Freunden mich getroffen und so. Also ich bin wieder aktiver geworden. Ich hatte so eine, ja, es gibt im Zen-Buddhismus diese 10 Ochsenbilder, da gibt es, das 9. Bild ist die Hüttenphase. Da ist der, ja, wie soll man sagen, der Erwachte oder wie auch immer, der sitzt dann in seiner Hütte und ist vollkommen glückselig und geht aber nicht raus. So, er ist noch drin in seiner Hütte. Und wenn dann diese Hüttenphase abgeschlossen ist, dann kommt das 10. Ochsenbild und da geht der Aspirant dann auf den Marktplatz und teilt quasi seine Erfahrung mit den anderen Menschen da und trinkt dann in der Kneipe Bier mit denen und so. Und das ist das letzte Ochsenbild im Zen-Buddhismus. Und da bin ich jetzt so eigentlich dieses Jahr angekommen. Und das Komische ist aber, dass ich jetzt gar nicht mehr so Ambitionen habe jetzt irgendwie so. Also ich erlebe das so, dass die Welt eben perfekt ist schon bereits mit allem drum und dran, obwohl das jetzt vom Ego aus, wenn man jetzt in der Identifikation ist, nicht so aussieht vielleicht. Aber ich weiß, dass alles schon Gott ist. Also das ist mein Erleben einfach, dass das jeder schon ist, in diesem Moment schon ist. Und das auch, das zu wissen, ich kann sagen, es ist jetzt seit 2 Jahren bewusst bei mir, was ich bin, so könnte man sagen, ändert aber nichts daran. Also es macht mich nicht besser oder schlechter als früher. Also ich will damit sagen, dass wenn man eben sich selbst als Ego erlebt, dann ist das auch nicht schlechter, als sich als Ego los zu erleben. Im Sinne der Wahrheit sowieso nicht, weil die Wahrheit ist überall gleichbar. Ob man jetzt so eine Maske auf hat quasi, ich nenne das Ego jetzt mal eine Maske, ja, oder nicht. Denn der unter der Maske sitzt, ist immer derselbe. Ja, ob er sich jetzt als Ego eine Ego-Maske aufgesetzt hat oder nicht. Das spielt ja für den, der da drunter ist, keine Rolle. Nur nach außen hin sieht es halt anders aus. Und das ist dann schon, ja, das wirkt sich dann schon auch aus. Und ich habe es so erlebt, seit 2 Jahren kann ich eigentlich nur noch, im Grunde als vorherrschende Empfindung ist eigentlich nur noch Liebe da. So, was anderes gibt es irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht, das geht irgendwie nicht mehr anders. Und ja, diese Liebe ist für alles gleich irgendwie so. Da wird nicht unterschieden zwischen gut und böse oder so oder zwischen groß und klein und so. Das wird alles gleich geliebt so. Ja, jetzt habe ich doch sehr viel mehr erzählt, als ich eigentlich wollte. Gut.
Gut, dann fragt Jeanette Nicole, hallo Jens, wie hat sich bei dir, nein, wie hat sich seitdem dein Leben im Außen verändert? Was ist jetzt anders für dich?
Ja, danke für die Frage. Die wurde ja eben schon beantwortet. Ich habe ja schon einiges darüber gesagt. Also ich bin jetzt so äußerlich eigentlich völlig normal, so also lebe mein Leben genauso wie früher auch. Also so rein jetzt, wenn man so diesen Zen-Spruch nimmt, ja, vor der Erleuchtung, sage ich jetzt mal, vor und nach, es sind immer so blöde Sachen, aber vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen, nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Also der Alltag ist derselbe geblieben. Ja, ich gehe heute genauso einkaufen und mache hier Haushalt und was sein muss und erledige die Sachen, die erledigt werden sollten. So mache ich meistens. Meistens, manchmal schiebe ich es auch lange vor mir her, so manche Sachen, denn wenn ich sie vor mir her schieben kann. Ich bin Meister wie nennt man das, Prokrastinieren. Dinge vor sich her schieben. Ich bin Meister der Prokrastination. Ja, da bin ich richtig gut geworden in den letzten 2 Jahren, so, weil es gibt ja jetzt auch vom Denken her keine Hemmung mehr irgendwie so. Also der krasseste Unterschied, das habe ich eben schon gesagt, ist diese Empfindung der Liebe, wobei das nicht so eine im emotionellen Sinne ist, sondern das ist mehr wie so eine Grundkraft, so eine Grundenergie. Dass eigentlich alles, was ich sehe und wahrnehme, da ist die gleiche Liebe da für alles. Da wird nicht unterschieden, so. Das ist so, ja. Und das ist schon manchmal ganz schön überwältigend, besonders so in der Natur, manchmal draußen so. Da erlebe ich das besonders stark dann. Aber eigentlich ist es immer gleich, so, diese Liebe, so. Wobei, das ist aber nicht so ein Ding, was ich jetzt immer mache oder so, ne. Das passiert einfach von selber. Ich kann einfach nicht anders, so. Ich kann einfach nicht mehr anders, als alles zu lieben irgendwie. Das schließt natürlich nicht aus, dass ich im Alltag durchaus auch mal ruppig sein kann, wenn jetzt Konflikt ist oder so. Ich könnte mich in perfekter Empfindung der Liebe auch mit jemand streiten. So, das kann ich auch. Also das ist da ist kein Widerspruch. Weil ja diese Liebe alles mit einschließt, auch die negativen Emotionen. Wobei die allerdings dann sehr selten sind, eigentlich bei mir so. Ja. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Und ansonsten ist eigentlich, also das Auffälligste ist wirklich das mit der Liebe und dass ich mich selber auch überhaupt nicht mehr in Frage stelle persönlich. Also das von der Person her, die Person wertet natürlich die Umweltfeedbacks aus. Und wenn mir jemand berechtigte Kritik sagt oder so, dann bewirkt das auch was bei mir. Aber es ist von meiner Seite aus jetzt nicht so grundsätzlich da, dass ich irgendwie den Plan habe oder so eine Idee habe von Selbstverbesserung oder ich will anders sein oder so. Ich habe in letzter Zeit einen sehr starken Zug zur Authentizität festgestellt. Also ich habe das Gefühl, immer authentischer zu werden, ohne dass da eine Absicht dahinter steckt. Das ist mehr so, ich kann gar nicht mehr anders. Ich kann gar nicht mehr anders als echt, als ich selber sein. Weil sobald man aus alter Gewohnheit, manchmal sind ja diese Denkgewohnheiten dann wieder aktiv, so alte Denkgewohnheiten, Vasanas ja auch genannt. Da erlebe ich das manchmal so, dass wenn dann so eine Abweichung von der Authentizität geschieht, eben aus einer alten Gewohnheit, dann erzeugt das Schmerz. Also dann merke ich, dass das disharmonisch ist. Und das lasse ich dann sein. Ich bin wirklich lieber so dumm authentisch als schlau unauthentisch so. Also ja, also es geht für mich nichts mehr über, also das ist so, das eine ganz wichtige Lebensqualität geworden, diese Authentizität. So. Und die macht auch keinen, die ist nicht eitel, die macht keinen Halt vor Dummheiten und Blödheiten und so. Und ich, ja, also manchmal mache ich auch echt Sachen, wo ich mir an den Kopf fasse, so, ne? Also, warum mache ich das, frage ich mich dann. Aber ich mache es dann und naja, ist eben so, ne?
Gotha Gupta sagt, wenn das Nirvana-Vergleiche dem Verlöschen gleich kommt, ist ja kein Ich mehr vorhanden. Ewigkeit macht sich breit und nichts als Licht ist. Könnte man das so beschreiben?
Ich habe den Anfang, der ist akustisch. Vielleicht könntest du vielleicht ein bisschen näher ans Mikro ran oder so.
Ja, ich probiere, ob das was nützt. Wenn das Nirvana-Vergleiche dem Löschen gleich kommt, ist ja kein Ich mehr vorhanden.
Ja, okay, ist angekommen. Also dazu muss ich sagen, also das, man kann das so beschreiben. Aber es, ich finde es ein bisschen, es ist in der Hinsicht, würde ich es nicht so sagen, weil das Ego ist eine Nichtheit, eine sogenannte. Die gibt es eigentlich nicht. Ja, die existiert nicht, nur eben als Idee. Und deswegen kann sich auch nichts, nicht, es gibt, es kann sich nichts auflösen, was es gar nicht gibt, sozusagen. Man könnte es als verlöschen, ja, verlöschen. Das klingt dann so, als ob das Ego so real gewesen wäre. Das Verrückte ist, dass man die ganze Zeit unter einer Art Hypnose, man könnte sagen, gelitten hat. Und diese Hypnose nennt sich eben Ego. Aber die Hypnose ist ja nur so, ist eben eine Hypnose, ist nicht echt. Und es ist mehr so, dass dieses hypnotisiert sein irgendwann einfach aufhört. So habe ich es erlebt. So diese, das ist plötzlich verschwunden. Und dann wird nämlich, ja, und dann ist ganz klar zu sehen und auch in Erinnerung auch nachzuvollziehen, dass dieses sogenannte Ego die ganze Zeit wirklich nur ein Gedanke gewesen war, aber ein Gedanke, den man geglaubt hat. Und der Gedanke, der war durch ständige Wiederholung offenbar so intensiv, dass er dieses Körpergefühl, beziehungsweise das Ich-Gefühl erzeugt hat. Also dieses reale Gefühl, diese Person zu sein. Das ist ja, wird ja irgendwie so erzeugt durch den Ich-Gedanken. So habe ich das eigentlich erlebt. Und dieser Ich-Gedanke ist aber wirklich nur ein Gedanke. Und dieser Mechanismus, dass der sich ständig wiederholt und dieses Gefühl erzeugt, jemand zu sein, das hört irgendwann auf. Da könnte man von Verlöschen sprechen. Aber es ist eine Sache, es ist eher so, dass ein Traum zu Ende geht, könnte man sagen, oder ein Teil des Traums geht zu Ende. Nämlich dieser Traum eben, ich bin die Person und ich bin getrennt vom Rest der Welt. Jetzt, das ist zwar jetzt, was ich, dieses Universum ist immer noch ein Traum für mich, aber kein Traum mehr, wo ich getrennt bin. Also das ist so, ich bin der ganze Traum jetzt, könnte man sagen. Wenn der Traum aktiv ist im Wachzustand, ne? Oder im Traum eben auch, im nächtlichen Traum, habe ich aber selten, muss ich sagen. Entweder habe ich Tiefschlaf oder Wachzustand, das ist so bei mir. Und ja, die Welt ist ja eben auch nur immer im Wachzustand da. Und wenn sie dann da ist, ist es, kann ich mich davon nicht mehr, also ich kann mich nicht da irgendwie, ich kann mich zwar noch rein intellektuell natürlich oder auch um im normalen Leben zu funktionieren, kann ich mich natürlich mindmäßig da identifizieren, aber das passiert nur dann, wenn es sein muss. So, ja, also das ist so mehr, ich gehe jetzt natürlich nicht, wenn ich irgendwie angeklagt werde, dass ich was Schlimmes gemacht hätte oder so, würde ich nicht sagen, nee, ich war es nicht. Also, weil ich bin ja alles und nichts und so, ne? Das, ich würde dann schon, also ich funktioniere dann ganz normal, ne? Aber es, gefühlt ist das anders. Gefühlt ist da das ganze Ding nur noch, eigentlich. Wobei das auch, da trifft auch keine Beschreibung. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, alles oder so. Ich erlebe das alles als ich oder so, weil es gibt eigentlich gar kein Alles. Es gibt dieses Ich nicht, es gibt alles nicht, es gibt nicht nichts, also es gibt nicht alles, nicht nichts und ja.
Oh, also Spiritual Audiobook sagt, danke für deine ausführliche Antwort. Wenn es nicht schlechter ist, sich als Ego zu erleben, würdest du dann überhaupt empfehlen, nach Verwirklichung zu streben?
Ja, danke für die Frage. Also erstmal ist es ja so, dass es subjektiv für den, der in der Identifikation steckt, schon kein Spaß ist. So habe ich es ja selber auch erlebt. Also ich habe meine Ego-Zeit als äußerst leidvoll erlebt. So, was ich meinte, dass es nicht, dass es das ist absolut gesehen, ja. Also aus von der Wahrheit, von der absoluten unberührbaren Wahrheit gesehen, ist ein Ego-Zustand nicht mehr oder weniger wert als ein ego-freier Zustand. Ja, für die Wahrheit ist es immer alles recht. Das Problem ist nur, dass wenn du identifiziert bist, dass du dann nichts davon hast. Dass du es quasi wie, du erlebst es nicht wirklich, sondern du bist davon wie abgeschnitten, von dieser unberührt. Halt, sondern du erlebst dich eben als total verletzlich, als vergänglich, als mit Anfang und Ende, als bedingt. Du erlebst dich als bedingtes Wesen und diese Erfahrung ist leidvoll, weil sie auch nicht, ja, weil sie letztlich nicht stimmt und weil unsere innere Weisheit, die jeder Mensch ist ja die Wahrheit die ganze Zeit. Von da kommt ständig das Signal, da stimmt was nicht letztlich. Und ich würde immer empfehlen, beziehungsweise wenn einen dieser Suchvirus, dazu muss ich sagen, man kann nicht die Suche an- und abschalten, wie es einem beliebt. So, wenn ich dieses Ziel nicht habe, wenn mich das nicht gepackt hat, dann bin ich auch nicht wirklich auf der Suche, also nicht auf der spirituellen Suche zumindest, dann suche ich nach anderen Dingen. Ja, und wenn es mich gepackt hat, gibt es kein Ding im Universum, was das wieder stoppen könnte. Es sei denn, es hört von selbst auf, weil es irgendwann, na, ich nenne das immer gerne ausagiert ist. Also es ist rausgelegt sozusagen. Diese 34 Jahre habe ich so intensiv nach Erleuchtung gesucht, dass ich jeden Tag in diesem Leben hätte ich mein physisches Leben dafür aufgegeben. Jederzeit. Wenn Gott gekommen wäre, hätte gesagt, du kommst jetzt gleich kannst mitkommen ins Nirvana, aber ohne deinen Körper, den müssen wir jetzt töten. Jetzt musst du deinen Körper verlassen und sterben. Und danach bist du frei, dann hätte ich sofort gesagt, alles klar, ich sterbe auf der Stelle. Also ich war immer bereit, mein Leben dafür aufzugeben in den ganzen 34 Jahren. Das ist natürlich nur so, um das zu verdeutlichen. Also, und ich habe mehrfach die Suche auch verflucht während der ganzen Jahre. Ich habe das gehasst manchmal, weil ich gemerkt habe, ich kann gar nicht anders. Ich komme da nicht raus. Und hatte ja auch mehrfach, weil ich eben so einen Stufenweg hatte, quasi, wo das immer subtiler wurde, alles, habe ich ja mehrfach auch den Eindruck gehabt, das ist jetzt schon die Erleuchtung. Also ich war mehrfach in Erleuchtungsillusionen. Und ja, das ist schon ziemlich heftig dann. Vor allen Dingen, wenn man denn daraus aufwacht wieder und dann merkt, dass man die ganze Zeit weitergesucht hatte eigentlich und das nur nicht mehr gemerkt hat. Und dann projiziert man das nach außen und sagt, sieht dann überall Egos in der ganzen Welt, sieht man überall Egos und vor allen Dingen sieht man dann Egos, die alle glauben, sie wären erleuchtet und das sind ja alle Scharlatane dann. So. Die anderen sind dann Scharlatane. So habe ich das selber erlebt. Ich habe das also völlig projiziert, dann, also meine eigene Illusion habe ich projiziert auf die anderen und ja. Da bin ich dann immer wieder nach ein paar Jahren spätestens draus aufgewacht dann. Und dann merkte ich, dass ja, die Suche war weitergegangen, habe ich gemerkt. Und jetzt geht's auch weiter. Und das war natürlich schon eine Nummer dann ziemlich heftig dann. Und war ja auch dann teilweise von Depressionen dann begleitet bei mir. Und ja, manches Mal war auch dieses Ende von so einer Erleuchtungsillusion gleich der Anfang von der nächsten Depression dann, wo ich wieder gemerkt habe, so, oh nee, ist alles wieder nichts gewesen, wieder nur Illusion. Und so weiter, ne? Und ja. Also konnte niemals die Suche aufhören. Also von der Logik her habe ich dann natürlich irgendwann im Laufe der ganzen Jahre gemerkt, im Grunde ist die Suche das Problem. Das ist natürlich klar, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist die Suche an sich der Schritt weg von dem, was man schon ist. Also jeder Schritt, den ich wegmache davon, von dem, was ich bin, verstärkt die Illusion nur. Ja, also man sucht und sucht und sucht und scheinbar wird es die Illusion immer stärker und nicht schwächer. So. Und da gibt es aber kein Entkommen, außer das völlig auszuleben. Also ich würde jedem empfehlen, der merkt, mich hat's gepackt, mich interessiert nur noch die Erleuchtung, alles andere interessiert mich nicht mehr, dann kann ich nur sagen, gib alles. Aber wirklich alles. Wirklich alles. Das hört von alleine auf, man kann es nicht selber, man kann es nicht händisch beenden. Und wenn man das will, leider nicht. Kein Ton.
Michaela Sofner sagt guten Abend zusammen. Klare Sicht kommt auf, so gut beschrieben. Und Jeanette Nicole stimmt ein. Danke, Jens, sehr gut beschrieben. Und fragt, war die Suche essentiell oder ist deine Geschichte einfach so abgelaufen?
War die essentiell? Essentiell, okay. Ja, danke für die Beiträge und die Frage. Ja, natürlich, also da gilt eigentlich beides. Also die war total essentiell, weil ich konnte ja nicht anders. Und gleichzeitig ist sie einfach so abgelaufen. Also mein Leben ist so verlaufen. Ich bin diesem Guru begegnet und dann hat es mich gepackt. Und das war wie so verlieben. Ja, das war, ich war, also nicht sexuell natürlich, aber ich war total hin und weg. Also ich wusste, das ist dieser Guru, der lebt diese Göttlichkeit, die ich suche. Das habe ich gespürt, dass der das weiß, was er ist, und ich weiß es eben nicht. Und er hat ja schon immer gesagt, alle sind Gott, jeder ist Gott. Der einzige Unterschied zu mir, also zu ihm, hat er dann gesagt, ist, dass die meisten eben, die auf der Suche sind, die wissen das eben nicht, was sie sind. Und das hat mich einfach gepackt. Das ist wie so, als ein Küken aus dem Ei ausschlüpft und sieht die Mutterhenne so ungefähr und ist gleich völlig hin und weg von der Mama. Also gibt's nichts Größeres mehr. Und ja, also ich konnte nicht anders, ne, als ja. Und es war essentiell in dem Sinne, als dass das ausgelebt werden musste. Also ich musste wirklich diesen Weg gehen. Und ich bin echt froh, dass es so ein schöner Weg war eigentlich, der sogar klassisch bekannt ist. Also das ist so ein klassischer Guru-Weg sozusagen. Wobei auch diese Zeiträume, das kennt man im Hinduismus, dass es 12, 36 oder 48 Jahre dauern kann, so ein Guru-Weg. Da gibt es also verschiedene Längen. Ich hatte natürlich gehofft, also ich habe das dann im Jahr 2000 rausgekriegt mit diesen 12 Jahren, weil mir das irgendwie komisch vorkam. Und dann habe ich das entdeckt, dass es so eine 12-Jahres-Regel gibt im Hinduismus. Also die besagt, dass man mindestens 12 Jahre quasi mit im Satsang sein sollte. Also es muss jetzt auch gar nicht so ein Guru aus Fleisch und Blut sein. Man kann auch mit Jesus Christus im Satsang sein, ständig. Man muss aber quasi sich geöffnet haben für diese göttliche Dimension. Und man soll also mindestens 12 Jahre mit diesem, ja, mit dem Objekt der Hingabe, es ist ja Hingabe, soll man quasi in Verbindung im Satsang sein, bevor Erwachen oder Erleuchtung tatsächlich geschehen können. Und dann habe ich wusste das im Jahr 2000 erst nicht und habe dann festgestellt, weil ich eben zurückgerechnet habe, Mensch, das sind ja genau 12 Jahre, und dann bin ich darüber gestolpert, über diese 12-Jahres-Regel. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es so ein klassischer Weg ist, weil ich kann mir sagen, ich habe alles versucht, ich habe bin diesen Weg gegangen, und wenn da jetzt noch mehr ist oder so, wenn ich jetzt schon wieder eine Illusion sein sollte, dann kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Also da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter dann. Also ich bin sozusagen ausagiert, so ich fühle mich so ausagiert irgendwie und das fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich sehr friedlich an. Ja, und das war absolut unausweichlich, dass ich das, dass ich auch dieses Ziel hatte. Also ich habe mir vorhin noch mal so Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich so ein Ziel zu haben und so für einen Menschen, ja? Und wenn man jetzt im Ego lebt, dann braucht man unbedingt ein Ziel. Wenn ich als Ego kein Ziel habe, dann bin ich vollkommen anfällig, sage ich mal, für wirklich Abwege. Also wenn ich kein Ziel habe als Ego, dann mache ich vielleicht irgendwie richtig Mist oder so. Also hätte bei mir auch passieren können. Ich war dann wirklich froh und dankbar, dass ich dieses, weil ich merkte, es klappt so mit der normalen Berufsausbildung wegen der Depression, klappt es nicht so gut, habe ich festgestellt irgendwann und wusste ich halt nichts sonst mit meinem Leben anzufangen. Und dann kam halt dieser Guru plötzlich und dann wusste ich, was mit meinem Leben anzufangen ist. Und dann hatte ich ein Ziel. Und das war für mich als Ego absolut wichtig. Aber das Allerverrückteste ist ja, dass in Wahrheit braucht man gar kein Ziel. Man ist ja schon da, wo man ist. Aber ich brauchte erstmal dieses Ziel, um so einen klaren Weg zu gehen, um diese ganze Energie, auch die karmische Energie, die negative Energie auch und so, um das alles auszuleben in diesem Zeitraum und um das auszuagieren. Und deswegen war das auch essentiell. Und gleichzeitig ist es automatisch abgelaufen, ohne dass ich da was hätte dran ändern können. Und ich wollte auch nichts dran ändern. Ich hatte mal das Gefühl, eigentlich bin ich ein fauler Hund und könnte mehr machen, aber mir fiel dann auch immer nicht ein, was irgendwie. Und ja, da habe ich mich so. Ich hatte immer ein gutes Gefühl bei meinem Guru, habe immer an den gedacht. Ja. Und das hat automatisch irgendwie so eine Transformation in Gang gesetzt, begleitet und so weiter.
Spiritual Audiobooks will wissen, warst du bereit, wenn du bereit warst, dein Leben für Erleuchtung zu geben, hast du dann nicht auch alles Mögliche gemacht und getan für das Ziel? Wie sah dein normaler Tagesablauf aus, abgesehen von den Substanzen?
Danke für die Frage. Ja, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt. So, ich wusste immer nicht, was soll ich nun machen irgendwie. Und Meditation hatte ich halt gemerkt, funktionierte nicht. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag eigentlich immer, ich habe eigentlich immer dieses Ding im Kopf gehabt, so als Thema. Das war eigentlich vorherrschend so. Das war im Grunde so, was eigentlich in jeder freien Sekunde oder so, wenn ich dann mal gerade nicht konkret was gemacht habe hier irgendwie, dann habe ich eigentlich immer so, da war immer dieses Ding Erleuchtung so präsent irgendwie. Und aber ich wusste halt nicht, was genau machen und so. Ich hatte aber das Gefühl, dass es irgendwie alles schon richtig so ist, weil ich habe halt meinem Guru vertraut. Ich war immer in Verbindung mit dem innerlich. Und der hat mir auch nie gesagt, tu dies oder lass das oder so, hat nie irgendwelche Anweisungen gegeben oder so, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, er hat mir eigentlich immer nur signalisiert, dass ich seinesgleichen bin und dass ich genauso göttlich bin wie er und dass da überhaupt kein Unterschied eigentlich besteht und, und. Also, er hat auch immer ständig ausgestrahlt. Also ich habe ganz oft von ihm geträumt auch, hatte später dann noch Träume von ihm und so. Und da hat er immer ausgestrahlt, so, es gibt kein Problem in diesem Universum. Es gibt einfach kein Problem. Ja, das ist, und diese Ausstrahlung, die hat mich irgendwie so getragen. Und mein Tagesablauf sah ganz normal aus. Also ich habe in den 90er Jahren mich ziemlich mit Computern beschäftigt, so, habe auch im Computerladen mal gearbeitet eine Zeit lang. Und ja, als ich davon dann genug hatte, vom Computerzeug so, da habe ich mich dann wieder ganz bewusst auf die Suche nach Erleuchtung gemacht und habe dann Advaita Vedanta, das ist so ein Eckpunkt gewesen, 1998 war das, also nach 10 Jahren der Suche und nicht so richtig wissen, wie jetzt weitermachen, habe ich dann Advaita Vedanta kennengelernt und das hat so zumindest konzeptuell sehr viel gebracht. Also das hat mit allen möglichen spirituellen Konzepten erstmal aufgeräumt, Also Advaita hat bei mir alle anderen spirituellen Konzepte verdrängt sofort. Hat sofort Karma, Wiedergeburt, all diese belastenden Sachen, das habe ich damals als belastend erlebt, so diese Ideen von Karma und Wiedergeburt, weil du kommst da nie raus irgendwie so. Das war so mein Konzept, meine Idee. Wie soll man da rauskommen, wenn man durch jede Handlung Karma erzeugt, dann ist das Karma ja nie zu Ende und so. Also ich war da so klassisch ziemlich indoktriniert, auch vom Hinduismus so, vom normalen Hinduismus eben. Und habe dann diese mystische Richtung des Hinduismus im Advaita Vedanta kennengelernt und da hat es mal wieder gefunkt, so, also wo ich merkte, das ist das Richtige für mich. Ich habe mich eigentlich immer mit Dingen beschäftigt, die, wo ich merkte, das tut mir gut. So, das, dann habe ich jahrelang diese Bücher gelesen, Advaita Bücher gelesen, Satsang Bücher und so weiter. Und ja. Ansonsten habe ich nebenbei ganz normal gelebt. Ich habe viel Computerspiele gespielt früher, heute nicht mehr so. Und ja, ganz normal aufgestanden und so, dann irgendwann arbeitslos gewesen, längere Zeit. Und habe dann auch irgendwann aufgegeben, auf dem Arbeitsmarkt da Fuß fassen zu wollen, wegen der dauerhaften, immer wieder auftauchenden Depression. Und so, habe mir dann gesagt, nö, ich versuche jetzt Frührente durchzukriegen und habe die auch durchgekriegt quasi. Also bin sozusagen schon im Ruhestand. Ja, nee, man hat einen ganz normalen Tagesablauf, also da ist nichts weiter. Ich habe aber schon das Gefühl, dass ich irgendwie, also ich habe in einer sehr hohen Intensität gesucht. Ich habe dann, dann als Advaita Vedanta bekannt war, dann habe ich irgendwann in den 2000er Jahren fing das dann an, dass ich auch häufiger so Selbsterforschung gemacht habe, eben mit der Frage, wer bin ich, ganz bewusst auch, und habe das dann so alles vertieft. Als ich dann von meiner ersten Erleuchtungsillusion dann weg war, dann im Jahr zwei, wann war das denn so mit 2000, weiß gar nicht mehr, 2004, 5 war ich dann so wieder halbwegs in der Mitte so, dass ich merkte, ja, die Suche geht weiter, und dann habe ich sehr viel ja Selbsterforschung durch wer bin ich betrieben. Und ja, ich war eigentlich immer damit beschäftigt. Das war so ständig, eigentlich ständig war das so da irgendwie. Deswegen war das dann so vor 2 Jahren dann relativ heftig, dass das dann plötzlich nicht mehr da war. So dieses danach Streben, so das, da war plötzlich so eine richtige, wie so ein Loch auf einmal. Ich bin in so ein gigantisches Loch gefallen plötzlich. Aber es war nicht unangenehm. Es war aber komisch, ungewohnt war es. Also dieses völlige, so diese völlige Egalität von allem, die war schon überwältigend. Und gleichzeitig, also ich habe es dann am Anfang, man neigt dann natürlich aus alten Denkgewohnheiten vielleicht auch dazu, das erstmal negativ zu interpretieren. Ne? Wenn eine totale Egalität da ist, dann ist ja auch eine totale Freiheit da. Dann kann ich wirklich mir aussuchen, was möchte ich tun. Weil es gibt kein richtig und falsch aus dieser Sicht. Alles ist perfekt. So egal, was ich mache. Und das ist eine totale Freiheit. Da kann man ja machen, was man will. Wirklich. Das ist wirklich so. Also das ist perfekt. Es ist, ja, und jetzt so in den letzten Monaten merke ich immer mehr, jetzt kommen immer mehr so die positiven, so dieses leicht beklommene, so Langeweile-Ding. Das wird eigentlich eher schwächer, so kann man sagen. Und dieses Freiheitsgefühl wird immer stärker. So, das ist immer, ja, das ist wirklich, ja, ich bin frei zu tun, was immer ich tun möchte.
Spiritual Audiobooks möchte noch wissen, danke für deine ausführliche Antwort. Wenn du empfiehlst, volle Kraft für die Verwirklichung zu gehen, hast du dann Empfehlungen für den Alltag? Hast du eine Lehre für deine Schüler?
Danke für die Frage. Ja, ich habe eigentlich nur einen Tipp, und zwar, was ich eben auch schon von mir erzählt hatte, was mir geholfen hat, war zu gucken, was tut mir gut. Und das ist bei jedem Menschen was anderes. Also ich habe keine spezielle Lehre in dem Sinne, so nach dem Motto, so geht's irgendwie. Ich habe halt ein paar Qualitäten in meinem Leben kultiviert, auch zum Beispiel, dass ich Ja, zum Beispiel Authentizität, und das hängt ja auch damit zusammen, dass man möglichst oft die Wahrheit sagt. Also, dass man auch möglichst wenig lügt, wirklich auch im täglichen Leben möglichst auch nicht. Also Wahrheit ist sehr praktisch gelebte, relativ gelebte Wahrheit auch, nicht? Relative Wahrheit ist in Wort und Gedanke sozusagen und Handlung. Und absolute Wahrheit ist eben das, was wir alle sind. Ja, und die relative Wahrheit, die resoniert sozusagen, man könnte sagen, die ist der absoluten Wahrheit scheinbar näher oder so. Also es hilft auf jeden Fall, dass ich immer mich an der Wahrheit orientiert habe. Es hat geholfen, dass ich das gemacht habe, wo ich dauerhaft gemerkt habe, das tut gut, dass ich das weitergemacht habe, dass ich es nicht aufgegeben habe, sondern dass ich immer gemerkt habe, wenn es mir gut tut, dann. Ich wusste immer, Gott ködert mich durch positive Anreize. Gott will nicht, dass ich leide. Ich habe immer gemerkt, wenn was gut tut, dann ist es das Richtige für mich. Aber es muss auf Dauer gut tun. Das habe ich festgestellt. Was kurzfristig so, kurzfristiger Genuss ist nicht das, was letztlich frei macht. Ich habe gemerkt, die Dinge, die dauerhaft und die auch dem Herzen so gut tun, also tiefer, so im Emotionalen auch, wo es einem so richtig warm wird ums Herz, wie man so sagt. Solche Dinge, wo ich das gemerkt, wenn ich, da habe ich dann immer mal das Gefühl gehabt, das ist das Richtige. Ich kann dir nur empfehlen, sei möglichst ehrlich zu dir selbst, vor allen Dingen zu dir selbst, und sei authentisch. Und ja, leb dein Ding, mach dein Ding. Und das mach, wenn du merkst, da ist was, was mir gut tut, oder das ist mein Ding, dann mach es mit voller Kraft. Und auch mit aller Energie. Das kann ich empfehlen. Also da braucht man sich dann nicht zurückzuhalten. Ja, ansonsten so speziell irgendwas, also Advaita Vedanta habe ich als sehr hilfreich empfunden, aber das ist eben auch nicht der einzige spirituelle Weg. Es gibt genug andere mystische Traditionen, die man geht. Man kann zen-buddhistische Meditation machen, man kann tantrische Meditation machen, man kann Kundalini-Meditation machen, man kann Gebete, ganz intensive Gebete ständig wiederholen, also so was die Mönche in den Klöstern teilweise machen, so Christusgebet und solche Sachen. Es gibt so viele mystische Sachen, die man, oder spirituelle Techniken oder ja, Möglichkeiten, wie man spirituelle Erlebnisse auch triggern kann oder auch was wahrscheinlicher machen kann, dass diese Erlebnisse mal passieren irgendwann. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und wichtig ist, dass man eben was findet, was einem selber gut tut, wo man merkt, das mache ich gerne. Also man sollte sich nicht zu irgendeiner Meditation oder zu irgendwas zwingen, wo man merkt, das will ich eigentlich gar nicht machen oder nur weil das jetzt jemand gesagt hat oder so. Oder man sollte sich nicht meinetwegen zum körperlichen Yoga zwingen, nur weil das gesund sein soll oder weil man da, nicht? Also man sollte gucken, wie geht's mir wirklich damit? Und meine Erfahrung ist, dass eben immer die positiven Anreize waren, die mich gesteuert haben.
Annette Nicole sagt, welchen Tipp würdest du einem Suchenden geben, wenn es überhaupt einen Tipp gibt? Beantwortet sich selbst, du hast gerade meine Frage beantwortet. Danke.
Ja. Das war, hatte ich ja eben schon zusammengefasst, so das Wesentliche. Aber das ist auch bei jedem anders. Also ich hatte ja nur so ein paar Sachen mit der Wahrheit zum Beispiel. Ich meine, das ist logisch irgendwie, ne? Wenn man Wahrheit will, sollte man vielleicht erstmal mit der relativen Wahrheit anfangen, so. Ohne dass man das jetzt so zwanghaft, ich darf jetzt nie wieder lügen oder solche Sachen. So meine ich das nicht. Ja, sondern aber schon so, dass, also ich habe irgendwann festgestellt, ich will auch gar nicht mehr lügen. Irgendwie so nach einer gewissen Zeit, so wo ich das dann gemacht habe, ganz bewusst gemacht habe, so ich sage jetzt immer die Wahrheit, habe ich gemerkt, wie gut das ist. Und dass einem auch, ich habe mal zum Beispiel bei einer Zuchtfahrt, eine Schaffnerkontrolle, also eine Fahrkartenkontrolle, kam der Schaffner damals. Und ich hatte mein Ticket in einer Reisetasche drin. Und die war oben auf der Ablage da, auf der Reiseablage. Und dann kam der Kontrolleur und hat gefragt, wo ist denn Ihr Ticket? Und dann habe ich gesagt, ich habe es oben in der Tasche. Soll ich es rausholen? Ich habe es wirklich in der Tasche, habe ich ihm gesagt. Da guckt er mich an und sagt, Sie sehen ehrlich aus. Lassen Sie mal, ich glaube Ihnen das. Und hat das nicht kontrolliert. Und das war, nachdem ich, paar Monate nachdem ich den Beschluss gefasst habe, ich will eigentlich nie wieder lügen, wenn es irgendwie geht. Oder wenigstens, möglichst wenig halt so. Ja, und da hatte das gleich solche Auswirkungen. Und das fand ich schon erstaunlich, dass man das dann auch so ausstrahlt, so eine Energie. Ja, und das hat mir immer sehr gut getan. Ich meine, es ist auch logisch, wenn man sich jetzt selber, wenn man jetzt andere ständig belügt, meinetwegen, die Außenwelt so jetzt, dann fängt man auch irgendwann an, automatisch sich selbst zu belügen. Das ist so, ja, da ist ja letztlich auch gar kein Unterschied da. Und wenn man damit erstmal angefangen hat, sich selbst zu belügen, dann werden die Illusionen ja nur stärker und nicht schwächer. Und wenn man so dieses Dickicht der Konzepte da oben lichten will, wenn man da mal so, was man auch in der Mystik als den Verstand reinigen oder befreien oder sowas, so wird das häufig formuliert, wenn man das oder die Gedankenintensität, wenn man das abschwächen möchte, dann erreicht man das dann sicherlich nicht, indem man da noch mehr Illusionen reinstopft sozusagen oder erzeugt. Also nicht, das ist so durchaus stimmig, finde ich. Aber das kann auch bei jedem, es kann bei jedem an, jemand anders ein völlig anderes Ding sein. So, das muss nicht so sein. Ja, das ist also, und vor allen Dingen möchte ich dazu auch noch mal sagen: Jeder Weg ist absolut gleichwertig. So, ich habe früher, ich weiß es, ich sage es deshalb, weil ich auch selber viel verglichen habe. Ich habe immer so gesehen: Oh, der hat das so und so. Boah, das ist ja eine tolle Story und so. Und habe ich immer gedacht: Oh, das erreicht, das kann ich ja nie und so. Und dann habe man so leuchtende Beispiele wie Ramana Maharshi, der mit 17 schon erleuchtet war. Und dann sagt man sich: oh Gott, warum dauert das so lange bei mir? Und, ne? Und dann vergleicht man sich so und denkt so, wieso ist denn das so unterschiedlich überhaupt, ne? Es gibt keinen besseren oder schlechteren Weg. Was wir von Ramana gesehen haben, dass das schon so in so jungen Jahren bei ihm passiert ist, das liegt mit Sicherheit daran, dass er in vergangenen Leben schon, was weiß ich, die Vorbedingungen geschaffen hat für dieses Leben, dann für sein letztes Leben. Ja, und die ganze Arbeit oder die ganze Mühe oder das ganze Leid, was der durchgemacht hat in vergangenen Existenzen, das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Ja, also jeder Weg ist absolut einzigartig, absolut gleichwertig und da gibt es kein besser oder schlechter. Und da gibt es eben auch absolut gesehen kein richtig oder falsch. Es gibt nur was zu dir passt. Oder was nicht zu dir passt. So. Und daran würde ich mich orientieren. Was passt zu mir? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich nicht so gut an? Oder wozu muss ich mich zwingen oder so? Ja, sowas nicht machen. Wenn ich mich zu irgendwas zwingen muss, ist es nicht das Richtige.
Annette Nicole fragt, welche Rolle spielt der Körper beim Erwachen? Kannst du dazu was sagen?
Ja, danke für die Frage. Naja, der Körper ist einfach so die Projektionsfläche, ne, von dem Ganzen. Beziehungsweise, ja, es ist so ein Teil, na, es ist ein Teil der Erscheinung. Also, ich würde das nicht so speziell, also, es kann eine starke Rolle spielen, wenn ich körperbetonte Techniken verwende, wie Hatha-Yoga zum Beispiel oder Kundalini-Yoga oder solche Sachen, die ganz gezielt eben auf körperlich, ja, wie soll man sagen, ausgelöste spirituelle Zustände abzielen. Kundalini-Yoga dient ja dazu, die Kundalini-Kraft zu wecken. Diese schöpferische Kraft, die im Unterleib liegt und dass sie aufsteigt in die oberen Chakren, so, das ist so diese Idee. Und ja, man kann mit dem, es gibt körperbetontere Wege und es gibt weniger körperbetonte Wege. Zum Beispiel eben auch die Selbsterforschung ist mehr so, da wird hauptsächlich der Mind benutzt, also der Feind sozusagen wird benutzt, um sich selber sozusagen zu entmachten. Also ja, also man nutzt den Mind eben, man sieht ihn nicht als Hindernis, sondern man versucht die positive Seite, das Unterscheidungsvermögen des Verstandes zu benutzen, um eben erstmal so eine gewisse konzeptuelle Klarheit zu erreichen, um eben zu gucken, was ist jetzt hilfreich an Gedanken oder Konzepten und was ist weniger hilfreich. So, und das hat bei mir so begonnen mit Advaita Vedanta eben damals, wo ich gemerkt habe, so, dieses Konzept ist so radikal, da kann kein anderes Konzept mehr bestehen daneben. Und alles andere habe ich über Bord geworfen. Und bin nur noch diesem Advaita-Konzept gefolgt und daran schloss ich dann später diese Wer bin ich-Frage an, beziehungsweise dass ich die Aufmerksamkeit auf das Ich-Gefühl gerichtet habe irgendwann. Das habe ich auch sehr häufig gemacht. Ich habe einfach nach innen geschaut. Ich habe im Grunde so, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe viele Zeit, immer wenn ich so ein bisschen Kopf frei hatte dafür, habe ich nach innen geschaut. Ich habe einfach die Aufmerksamkeit auf das Zentrum gerichtet, auf das Subjekt sozusagen. So, das wäre diese Selbsterforschung. Das ist mehr so über den Mind, so. Ja. Ich kann aber auch natürlich den Körper verwenden. Durch körperliches Yoga ist auch sehr hilfreich. Kann man auch sehr tiefe Erfahrungen machen, sehr tiefe ekstatische Erfahrungen auch. Geht im Grunde durch jede mögliche, also durch diese spirituellen Techniken, die bringen ja nicht Erleuchtung. Ja, aber sie schießen den Mind sozusagen oder diese Illusion, die wird so löchrig geschossen dadurch. Man schießt da immer so Löcher durch, kann man sagen. Jede Ekstase, jede spirituelle Erfahrung ist ein Loch mehr. Und dann wird er immer brüchiger, der Mind. Es wird immer irrealer so. Es wird immer fantastischer, was man früher noch geglaubt hat. Diese ganzen Sachen immer, die ganzen Gedanken, die man geglaubt hat, ja, das wird immer klarer, was das eigentlich für ein Irrsinn, für ein Quatsch alles ist. Weil das ja nur Gedanken sind. Es sind ja komische Worte da im Kopf. Und was sollen die überhaupt? Ja, was haben die denn mit der bedingungslosen Wahrheit zu tun? Ja, bedingungslos, wenn man sich das Wort allein mal so auf der Zunge zergehen lässt. Bedingungslos, ja, das ist wirklich, das ist absolut bedeutet das. Absolut, ja. Bedingungslos. Bedingungslos, kann man gar nicht begreifen. Braucht man auch gar nicht versuchen. Ich habe es auch heute noch nicht begriffen. Kann man das nicht begreifen. Aber man selber, was man ist, ist die Bedingungslosigkeit selbst. Und das zu realisieren, das ist eine Befreiung, ja? Die Bedingungslosigkeit zu realisieren. Und man ist diese Bedingungslosigkeit schon immer gewesen. Das ist so völlig verrückt. Und dann fragt man sich, wie konnte ich denn nur die ganze Zeit irgendwie da oben diesen Gedanken immer glauben? Und wie konnte ich das alles nur so ernst nehmen? Und ja, also als ich noch jünger war, früher, da hat mein Vater immer zu mir gesagt, Junge, du hast den Ernst des Lebens noch nicht verstanden. Und mittlerweile ist mein Vater ja nun leider verstorben und ich kann ihm nur sagen, Alter, ich habe den Ernst des Lebens, den verliere ich immer mehr. Also das verschwindet immer mehr, das wird immer immer unernster sozusagen. Kann nicht sagen, dass es spaßiger wird oder so, aber es ist so, die Tatsache, dass das alles nur ein gigantisches Spiel ist. Ist für mich immer klarer und immer heftiger, so. Das ist so völlig verrückt alles. Und man kann wirklich immer auf die Frage, warum, kann ich echt nur sagen, warum nicht, ne? weil es ist eben nur so ein Sahnehäubchen. Also ich hab heute auch nochmal so richtig gemerkt, so ich glaube, wir, wenn man jetzt so normal vom Mind aus darüber nachdenkt, dann nehmen wir das Leben viel zu ernst. Wir glauben immer, dass das Leben irgendwas bewirken soll oder dass es irgendwie was bringen soll, dass man was erreichen soll oder so. Ja, und das ist totale Illusion. Ja, warum kann denn nicht einfach nur mal eine Sache nur mal so zum Spaß da sein, zum Spiel sozusagen, was eben auch leider mal ernst wird, so, wenn man es dann ernst nimmt, dann wird es ernst. Ja, also in dem Moment, wo ich das Leben voll ernst nehme, ist es todernst. Ja, und deswegen reagieren ja viele Menschen auch so extrem, weil sie in dem Ding leben, dass sie glauben, dass es todernst ist. Für die ist das todernst. Ja, aber wenn man den spirituellen Weg geht, nach und nach wird es immer klarer, dass es echt nur eine gigantische Show ist. Und dass es überhaupt nicht so ist, dass Gott sich da verwirklichen will oder so. Da muss ich nichts verwirklichen. Ja, da ist kein höheres Ziel dahinter. Früher habe ich auch noch geglaubt, so ja, alles wird vom Stein zur Pflanze, zum Tier, zum Menschen, alles wird immer göttlicher, immer bewusster. Und ja, das liegt wohl daran, habe ich mir dann gesagt, Gott hat irgendwie mal einen Unfall gehabt, dann ist alles kaputt gegangen. Und so sollte es eigentlich gar nicht sein. Und jetzt muss der arme Gott wieder zu sich zurückfinden. Und wenn er das ja mal geschafft hat, dann hat er sie wieder alle beieinander irgendwann. Und dann kann er das Universum auch wieder einstampfen und wieder ein neues machen, so ungefähr. Ne? Also so habe ich mir das immer vorgestellt, dass da so ein göttlicher Plan dahinter steckt irgendwie. Und das kann ich nur verneinen heutzutage. Wir sollten das Leben vielleicht einfach nur als Sahnehaube begreifen auf das, was wir ohnehin schon sind. Ja, wir sind das schon alles. Wir sind das, was wir suchen. Und ich kann jedem versichern, jedem, absolut jedem, dass er das nie verlieren kann, was er ist. Das ist unverlierbar. Die wahre Natur von allem ist unverlierbar. Und die ist auch nicht irgendwie zu verändern oder abzuschwächen oder ja, die ist unausweichlich. Und selbst wenn man in diesem Lebenstraum eine Zeit lang gefangen scheint, ändert das nichts an der wahren Natur, die jeder von uns wirklich ist. Insofern kann man nur sagen, entspannt euch alle, alles wird gut. Alles ist schon gut eigentlich, ne? Aber auch gefühlt, irgendwann ist es auch gefühlt alles gut, dann erlebt man das auch direkt.
Und Michal Akiel, wie kommst du darauf, dass es vorherige Leben gibt, wenn es kein Ich gibt? Wer hat dann vorher gelebt?
Danke für die Frage. Ja, das ist eine interessante Frage, weil es bringt mich zu dem Kausalkörper, der wir sind. Ja, also wir haben drei Körper. Einen grobstofflichen Körper, feinstofflicher Körper, das wäre die Gedanken- und Traumwelt sozusagen, und einen kausalen Körper, da ist die kausale Energie gespeichert, Karma und so weiter. So, und der Kausalkörper, das bezeichnen manche Menschen auch als Seele, das ist zumindest das, was zwischen den Leben weitergegeben wird. Ja, also da ist so ein Energieabdruck, möchte ich das mal nennen. Ja, Kausalität, das ist sozusagen Energie, die man ins Universum reingegeben hat. Die kriegt man auch wieder raus. So, und wenn ich da genug Energie reingegeben habe, also wenn ich genug Ungleichgewichte im Universum erzeugt habe, dann komme ich halt wieder, ja, kommt eine Existenz wieder, ein neuer Mensch, der das dann weitermacht. Also man könnte sagen, Gott kommt immer wieder, ja, also Gott wird immer wieder geboren, weil es ja eben kein Ich gibt. Aber Gott hat eben diesen Kausalkörper dann, ja, was man als höchstes Ego oder höchste individualisierte Ebene sehen könnte. Zeugenego, Kausalkörper, ist alles dasselbe. Und insofern, das könnte man sagen, wird weitergegeben zwischen den Leben. So, das ist aber alles so, ich habe diese Konzepte auch über Bord geworfen früher. Und das, ich habe das jetzt, rede ich da mal davon, so weil es jetzt alles klar ist mittlerweile für mich. Aber man muss sich da nicht kümmern drum. Also entscheidend ist, was jetzt ist. Das ist viel wichtiger. So. Und diese Konzeptualität, ob das nun, wie man das nun genau beschreiben will, Ich habe das Gefühl, dass ich schon ganz oft als Mensch gelebt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass ich schon als Tier hier gelebt habe. Also, was heißt ich? Also, das ist ja diese Frage auch gewesen. Also, ja, ein Teil von Gott sozusagen, der sich individualisiert hat, in eine Form gegossen hat und dann eben aus der Form was reingegeben hat in das Gesamtding, ins Universum, und dann wurde dann, das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Ja, man muss sich vorstellen, man fängt als Mensch irgendwie was an, und dann ist der physische Tod irgendwann, und dann kommt ein neuer Mensch, also Gott kommt in Form eines neuen Menschen dann, der diese Kausalität dann wieder aufnimmt. Und das ist auch nicht ungerecht, weil das ja immer Gott ist. Ja, jede Seele besteht sozusagen aus Gott, wenn man so will. Oder ja, das ist all diese Worte und Konzepte da immer an der Stelle. Also ich kann nur sagen, was ich so spüre, und für mich gibt es das tatsächlich, aber es spielt keine große Rolle. Also es ist nicht weiter wichtig. Für mich ist es allerdings, vieles wäre ohne Wiedergeburten nicht erklärbar. So, warum hat der jetzt so ein schlechtes Leben? Warum passiert dem so viel Mist und dem anderen nicht? Und so, ja, warum hat der mit 17 schon die Erleuchtung und der andere hat sie noch mit 93 noch nicht? Ja, also, warum ist das so? Warum ist es bei jedem völlig anders, ne? Und das wird für mich dann, ich kann das sehr gut für mich ist es klar, dass es eben diese Reinkarnation gibt. Aber es ist immer so, dass Gott wiedergeboren wird. So, Gott kommt immer wieder, aber die Kausalität bleibt gespeichert, bestehen, und das nennt man dann Kausalkörper. Wobei das keine eigene Wesenheit ist. Das ist wichtig zu betonen. Der Kausalkörper ist mehr wie eine Hülle. Ja, es ist keine Wesenheit. Also die Seele wäre in diesem Vergleich jetzt oder in dieser Konzeptualität jetzt keine Wesenheit, sondern mehr so ein Energieabdruck, könnte man sagen. So. Und das bleibt bestehen, weil in diesem Universum geht nichts verloren. Alles, was du reingibst, ne, das kennt man auch aus der Physik, ein Energieerhaltungssatz, alles wird nur umgewandelt. Materie kann man in der Energie umwandeln, Energie in Materie und so weiter. Also ist alles, nichts ist, man kann nichts zerstören, aber man kann alles umwandeln. Alles bleibt erhalten, in irgendeiner Form.
Jeanette Nicole möchte wissen, aus welcher Quelle kommen die Gedanken, wenn es nur das eine gibt?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Aus welcher Quelle kommen die? Naja, aus derselben Quelle, aus der alles kommt, ne? Gedanken kommen aus derselben Quelle, aus demselben Nichts und alles, sozusagen, was du bist. Also aus derselben Absolutheit kommen alle Gedanken. Wie auch nicht nur Gedanken, alle Gefühle, alles, was erscheint, kommt aus diesem ewigen Füllhorn, könnte man sagen, aus dieser gigantischen, ja, man könnte sagen, so eine Art mystische Null, ja, also das ist das unendliche Potenzial, könnte man auch sagen. Ja, du bist das unendliche Potenzial. Aus diesem unendlichen Potenzial kann alles entstehen, sogar die Unendlichkeit kann daraus entstehen. Alles. Und daraus ist auch alles entstanden aus dieser mystischen Quelle, die wir alle sind. Das ist die wahre Natur von allem. Und die ist nicht räumlich oder zeitlich definierbar. Ja, die hat keine Bedingungen. Weder an Raum noch Zeit ist sie bedingbar, noch an irgendwas anderes. Also es ist vollkommene Bedingungslosigkeit. Aus dieser absoluten Bedingungslosigkeit, die reines absolutes Bewusstsein ist, könnte man sagen, also die Qualität davon ist Bewusstsein, also man könnte sagen, so eine Art kosmisches Ich Bin oder unbegrenztes Ich Bin, ohne Gedanken jetzt, ja, das ist mehr so diese, ja, die Qualität davon, die ist, als erstes muss man sie subjektiv nennen, aber sie ist jenseits von Subjekt und Objekt, so. Und das ist die Quelle von allem. Und das bist du selbst am Ende. Also ganz einfach. Dein Selbst, dein absolutes Selbst ist die Quelle deiner eigenen Gedanken.
Spiritual Audiobook. Wenn Advaita Vedanta schon komplett bekannt ist, worin bestehen dann noch die Schwierigkeiten zu erkennen, wer man wirklich ist?
Ja, es geht ja bei dem Advaita-Konzept, das ist ein Konzept erstmal. Und so ist es also auch nur ein Denkmodell. Und da geht es natürlich darum, dass man es erstmal auch intellektuell versteht, soweit das verstehbar ist. Aber das ist ja nicht, das reicht ja nicht. Also als ich dieses Konzept verstanden hatte, da war ich dasselbe Ego wie immer. So, es hat sich überhaupt nicht ausgewirkt. Also jedenfalls nicht am Anfang. Und erst als ich das denn, weiß ich nicht, so jahrelang irgendwie so mich begleitet hat, da hat sich das so langsam alles gewandelt. Es hat konzeptuell aufgeräumt bei mir, ganz klar alles weggefetzt, alles andere. Es war mein einziges Konzept sozusagen und es war ein Konzept, was mir ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. Ich wusste schon, ich habe das erkannt, dass es für mich wahrhaft ist. Also diese Aussage, dass es nur das eine gibt, dass nur Gott allein existiert, das war für mich wahrhaftig. Und da wusste ich, da kann ich nicht rausfallen. So, es gibt keine Gefahr dabei. Es kann nichts schiefgehen. Ich kann es nicht vermasseln. So, und das fand ich eine sehr schöne, beruhigende Vorstellung. Aber letztendlich deutet ja auch das Advaita-Konzept nur, ist ja nur ein Fingerzeig auf das Eigentliche. Und das ist ja kein Konzept. Ja, du bist ja nicht ein Konzept oder sowas. Und es geht auch nicht darum, das zu begreifen. Also natürlich versteht man das natürlich auch im Mind, aber das ist nicht das Eigentliche. Also es hat bei mir geholfen, den Mind aufzuräumen, also Konzepte abzubauen, könnte man sagen. Ja, das ist das große Antikonzept. Ramana Maharshi hat das mal verglichen mit einem Stachel, mit dem man so einen Splitter aus dem Finger macht. Advaita ist halt der Stachel, mit dem man den Splitter aus dem Finger macht. So. Und wenn du den Splitter aus dem Finger gepult hast damit, schmeißt du das Werkzeug auch mit weg. Ja, dann am Ende wird das Konzept Advaita auch losgelassen dann und so. Das spielt ja dann als Konzept auch keine Rolle mehr. Es wird sozusagen, man könnte sagen, es ist irgendwann bei der Verwirklichung, wenn dieser Prozess passiert, dann erwacht das zum Leben, könnte man sagen. Also erkennt, man realisiert dann in der ständigen Erfahrung, im Alltag, also wirklich ständig, dass es real ist, dass es wahr ist. Man sieht auf einmal nur noch Gott. Es gibt nur noch das eine, also, und das bist du selbst. Also du erlebst das als nicht getrennt, also nicht, Gott ist nicht was anderes. Wenn ich jetzt sage, es gibt nur Gott, dann heißt das nicht, dass Gott da draußen überall ist, nur da, wo ich bin, ist er nicht. Sondern wenn ich sage, es gibt nur Gott, dann schließt das mich vollständig mit ein, also beziehungsweise da ist keine Unterscheidung möglich. Ja, in der Wahrheit gibt es keine Unterscheidung. Und wenn man das dann so ständig erlebt, so, wenn das so ein Dauerding ist, dann irgendwann, dann weißt du, dass das stimmt, dass es so ein guter Hinweis ist, dass das Advaita-Konzept eine sehr gute Beschreibung. Aber es ist nur eine Beschreibung der Wirklichkeit. Ja, das eine ist irgendwie das Konzept, was die Wirklichkeit beschreibt, und das andere ist die Wirklichkeit, die du selber bist.
Hey. Und Nihal Agiel fragt nochmal in Bezug auf die Wiedergeburt, aber woher weißt du das? Sind das nicht alles Konzepte?
Ja, hatte ich ja schon vorhin gesagt, das ist natürlich reine Konzeptualität. Ja, man könnte sagen, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, so, das ist intuitiv. Also ich erinnere das nicht konkret, aber ich bin mir sicher, dass dieses Ding hier irgendwie auf eine magische Art und Weise mit ganz vielen Vorexistenzen verbunden ist. So, und diese Vorexistenzen, die haben die Grundlage für diese Existenz geliefert. So, das ist mein Empfinden sozusagen, intuitiv. Da habe ich keinen Beweis dafür. Ja, aber darum geht es auch gar nicht. Natürlich, und es ist alles, worüber wir reden, ist alles konzeptuell. Jedes Wort ist schon allein ein Konzept. Deswegen hat ja Ramana immer empfohlen zu schweigen. still zu sein. Das war ja immer seine mächtigste Medi also seine mächtigste Satsang Geschichte sozusagen, Stille. Ja, weil sobald du den Mund aufmachst, sobald du nur ein Wort sagst, Konzept.
Und last not least, Jeanette Nicole, was sagst du zu manifestieren? Ist das überhaupt möglich?
Ja, danke dafür. Ja, naja, das Universum ist ja schon deine Manifestation. Also das ist ja du bist ja dein Universum, wie du es erlebst, ist deine Manifestation. Ja, das hast du erschaffen sozusagen. Oder deine Wahrheit hat das erschaffen, könnte man sagen. So, das Universum, wie du es erlebst, ist hundertprozentig deine Manifestation. Also Manifestation passiert in dem Moment, wo das manifeste Universum erlebt wird, nämlich beim Aufwachen morgens. Ja, da beginnt die Manifestation konkret. Da manifestiert sich dein Bewusstseinszustand, deine Umgebung, dein Leben sozusagen, deine Lebenswelt, alles erscheint plötzlich. Und das ist deine Manifestation, genauso wie sie gerade ist. So, und die Frage bezieht sich ja so wahrscheinlich meint ein bisschen was anderes, glaube ich. Und zwar mehr so dieses, dass man da so eingreifen kann irgendwie, dass man dann durch Gedankenkraft irgendwas, ja, solche Sachen. Ja, weiß ich nicht. Also habe ich nie gemacht, hat mich nie interessiert, weil ich immer das Gefühl hatte, so. Wenn was wichtig, also ich hatte immer das Vertrauen in Gott oder meinen Guru oder wie auch immer, hatte ich vollstes Vertrauen, dass das, was geschehen soll, sowieso schon passiert. Und das war auch meine Erfahrung dann. Also ich habe eigentlich immer erlebt, dass die wichtigen Dinge, ich habe immer im richtigen Moment plötzlich ein Buch entdeckt, was mir total geholfen hat. Oder ich habe plötzlich jemanden kennengelernt, der mir dann diesen indischen Guru gebracht hat auf einmal. Also es sind immer die Dinge, die wirklich gut und wichtig waren und die auch nachhaltig in meinem Leben positiv sich ausgewirkt haben, die sind immer von ganz alleine passiert. Und einfach so. Also da habe ich nie irgendwie da jetzt irgendwie so eine Technik angewendet oder so. Das ist ja so das magische Manifestieren oder so. Ja, also ich persönlich halte nicht so viel von solchen Dingen. Das sind nur so Ablenkungen. Ob das funktioniert, kann ich nicht sagen. Kann sein, dass es funktioniert, wenn man da mit einer gewissen Intensität rangeht, mit einer gewissen Energie. Wenn die stark genug ist, mag durchaus sein, dass da so Effekte gibt. Will ich nicht ausschließen so. Aber hat mich nie weiter interessiert und ist auch in Bezug auf Selbsterkenntnis eher eine Ablenkung. So ist eher so ein Ding, was einen vom Eigentlichen, denn das, was du bist, das ist ja jenseits von Manifestation oder Nicht-Manifestation. Das ist ja bedingungslos, wie gesagt. So. Und da brauchst du nichts manifestieren. Beziehungsweise das Absolute manifestiert sich sowieso ständig schon in dem, was eben passiert gerade. Das ist die Manifestation von dem Absoluten. Ja.
Zum Schluss, Spiritual Audiobook sagt danke für deine ausführliche Antwort und will wissen, worin bestehen die Schwierigkeit von dem Konzept zu der eigenen Wirklichkeit beziehungsweise zu der eigenen Erkenntnis zu kommen? Und dann bekommen doch Michaela schönen guten Abend und von Jeanette Nicole vielen herzlichen Dank.
Ja, die eine Frage beantworte ich jetzt noch, dann müssen wir aufhören, weil die Zeit fast um ist. Ja, naja, die Schwierigkeit, also das beste Konzept, das deutet ja auch nur auf die Wahrheit hin. So, vielleicht ist es die einzige Schwierigkeit letztlich, dass man alle Konzepte letztlich loslassen muss. um das zu spüren, was schon ist. Denn das, was schon ist, das ist vor jedem Konzept. Ja, das, was du bist, ist ja auch schon im Tiefschlaf. Ist schon da. So. Da ist kein Konzept, nix, noch nicht mal Ich-Konzept, gar nichts. Ja, und da bist du perfekt, was du bist. So, und das Schwierige ist vielleicht, dass man, oder die Gefahr, sagen wir mal so, weil wenn man jetzt zu sehr sich auf ein Konzept so einschießt, ist vielleicht, dass man da so hängen bleibt. Da ist eine gewisse Gefahr, dass man da immer weitermachen möchte damit und das nie loslässt oder so. Aber eigentlich, wenn man das intensiv genug macht, meine Erfahrung ist, dass sich das von selber durch Gnade dann auflöst. Also da passiert dann irgendwas plötzlich und dann ist das auch vorbei. Also eigentlich gibt es da letztlich keine Schwierigkeit. Man darf natürlich nicht beim Konzept stehen bleiben und denken, wenn ich jetzt das Konzept verstanden habe, dann habe ich irgendwas verstanden. Ja, also wenn ich das Konzept verstanden habe, dann habe ich gerade mal das Werkzeug begriffen. Aber dann mit dem Werkzeug muss ich dann die Statue machen. So, ja. Oder sagen wir mal so, wenn ich das Konzept verstanden habe, habe ich gerade mal den Pinsel verstanden. Aber der Pinsel malt dann das Bild. Ja, so. Also man darf da nicht stehen bleiben. Und grundsätzlich gibt es sowieso keine Schwierigkeit, weil das alles, was geschehen soll, passiert sowieso. Also zum richtigen Zeitpunkt. Also deswegen braucht man sich da keine Sorgen machen. Letztlich verstehen, dass alles nur Konzepte sind und dass man selber das eben das ist, was nicht Konzept ist. Die Wahrheit ist eben kein Konzept. Nur wenn wir drüber reden, dann ist es konzeptuell. Ja gut, ich muss zum Ende kommen. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, auch bei dir, Regina, vielen Dank fürs Vorlesen und so weiter. Fand ich sehr schön, mit euch hier zu chatten. Bedanke mich auch bei allen Teilnehmern. Und ja, es geht dann irgendwann weiter, vielleicht noch im Dezember nochmal. Aber ansonsten dann spätestens im Januar geht es auch ganz normal weiter wieder. Alles klar. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und ja, alles Gute erstmal soweit.
Ja, lieber Jens, danke dir vielmals und bye bye.
Ciao, ciao.